Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Und ja, wie ihr seht, bin ich heute offensichtlich alleine. Normalerweise sind wir ja hier immer drei Personen, der Jonathan Karlstedt und der jeweilige Gast. Johnny ist leider in Sachen Bildungsurlaub unterwegs. Also er macht nicht Bildungsurlaub, sondern er veranstaltet Bildungsurlaub. Und der Gast ist heute leider nicht erschienen. Vielleicht ist es ein Stück meine Verantwortung, weil ich auch erst ganz kurzfristig mich mit ihm in die Schlussabstimmung gegangen bin. Und das hat er vermutlich nicht mehr gesehen. Deswegen müssen wir heute ein bisschen improvisieren. Und ich kann jemandem von euch anbieten, der hier gerade zuschaut, einfach live dazu zu kommen, wenn also einer Lust hat. Ich schreibe hier mal einen Kommentar rein, also beziehungsweise ich schreibe den Link in den Kommentar rein. Alle, die möchten, können sich dazuschalten. Vorausgesetzt natürlich, ihr könnt ein bisschen was über das aktuelle Schachgeschehen sagen und wollt vielleicht da Stellung nehmen zu den aktuellen Themen. Ich schaue mal, ob hier jemand in den Raum reinkommt. Ansonsten würde ich einfach ein paar Bilder zeigen von dem, was ich vorbereitet habe über den Gast und über die aktuellen News der Woche so ein bisschen hindurchführen. Jemand hat geschrieben, bin drin, ein LinkedIn-User. Ich sehe allerdings niemanden hier, muss ich gestehen, hier im Raum. Normalerweise müsste das hier jetzt auftauchen, dass jemand da ist. Also insofern scheint nicht funktioniert zu haben. Bitte nochmal probieren mit dem Link. Normalerweise sehe ich das nämlich, wenn hier jemand dazu stößt. Dann würde ich sagen, steige ich einfach mal ein. Also der Gast wäre Steve Bonhage gewesen. Und das Erste, was ich ihn gefragt hätte, wäre die nach seinem Namen, denn er schreibt sich ja STEV. Und das Geheimnis, das hat er mir beim Grenke Schachfestival erzählt, wo ich ihn angesprochen habe, das Geheimnis ist wohl, dass seine Eltern einfach nicht gewusst haben, dass man Steve hinten auch noch mit E schreibt. Und deswegen hat das bei ihm nur für vier Buchstaben gereicht. Und Bonhage ist es also nicht Bonnage oder so, das ist kein französisches Wort wie Garage, sondern das ist ein deutscher Name. Er ist in der damaligen DDR war es, glaube ich, geboren. Ich weiß gar nicht, ob er schon so alt ist, in Anführungszeichen, welcher Jahrgang er ist. Wo genau, weiß ich nicht. Und dann hat es ihn nach Schweden verschlagen. Und mit 17 ist er dann ausgezogen, um die Welt zu entdecken und hat den einen oder anderen Fotografieauftrag angenommen. Und anschließend hat er dann in Asien gelebt, hat dort auch einen Podcast gehabt zum Beispiel, also nicht über Schach, sondern über andere Themen. Und dann hat er viel Fotografie auch für andere Sportarten gemacht und ist letztlich beim Schach gelandet oder bei der Schachfotografie gelandet. Genau, also dieser LinkedIn-User, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das Steve selber ist. Steve, falls du hier zuhörst, ich habe dir an deine Gmail-Adresse den Link geschickt. Vielleicht loggst du dich mal über die Gmail-Adresse ein und dann klappt das ja vielleicht doch noch. Ansonsten erzähle ich noch selber ein bisschen was über dich. Ich habe hier nämlich zum Beispiel ein Bild von ihm. Das ist geschossen beim Grenke Schachfestival 2025 war das. Man sieht hier rechts an der Tafel so diese Schriftzug Grenke. Und das hier mit dem Rücken zu uns, der da auf dem Boden sitzt, das ist Steve, wie er ja seine Schachfotografie ausübt. Eingefangen von Darius Gorzinski, auch einem anderen Schachfotografen. Und da hat er einfach mal gezeigt, wie man so arbeitet. Steve hat auch zum Beispiel mal in einem anderen Podcast gesagt, ich mache nie Bilder aus der Perspektive meiner Augen, also auf Augenhöhe, weil das sehen ja die Leute selber. Das heißt, wenn man einfach so rumläuft und einen Blick in die Welt wirft, dann ist das immer auf Augenhöhe. Und deswegen sind die interessanten Fotos nicht von Augenhöhe gemacht, sondern aus anderen Perspektiven, weiter oben oder weiter unten. Und ja, hier sieht man ihn im Prinzip bei der Arbeit, beim Perspektivwechsel. Ja, dann gehe ich einfach mal die anderen Bilder durch, die ich so von ihm habe. Hier zum Beispiel, also hier links sieht man Steve selbst. Okay, ich lese hier gerade noch was von einem LinkedIn-User. Ich schaue nur über Smartphone, über die LinkedIn-App zu. Wie kann man denn in den Videocall beitreten? Ich weiß nicht, ob es Steve selber ist oder jemand anderes. Über den Link, den ich in den Kommentar gepostet habe. So, ich poste den Link nochmal in den Kommentar. Ja, also anders kann ich es jetzt auch nicht ermöglichen, außer den Link hier zu schicken. Genau, also hier sieht man Steve links bei einer Schachausstellung in Marokko. Das ist auf YouTube zu finden. Ich habe hier einfach einen Screenshot gemacht von einem Chessbase India Video, wie er das so erklärt. Und da kamen dann auch Leute vorbei, die einfach seine Fotoausstellung eben angeschaut haben. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, was dieses Foto zeigt. Auf jeden Fall ist es ein Schachevent mit, ich glaube, mit Schülern in einem afrikanischen Land, die hier eine riesen Schachveranstaltung hatten. Und das hat er oft aus der Vogelperspektive aufgenommen. Ich wollte ihn eigentlich fragen, wie er das aufgenommen hat, ob er davon im Hubschrauber gesessen hat oder ob es, ich glaube, es war eine Drohne, die das Bild dann geschossen hat, wahrscheinlich automatisch. Auf jeden Fall auch, finde ich, ein sehr, sehr eindrucksvolles Bild. Ja, hier haben wir noch die, und da sind wir schon so ein bisschen bei den aktuellen News der Woche. Hier haben wir die Schachparty in Malmö, war es, glaube ich, jedenfalls irgendwo in Schweden. Vielleicht war es auch Stockholm, ich weiß nicht, die in Schweden stattgefunden hat letzte Woche. Und da waren auch ganz viele Schachstreamer, zum Beispiel Gotham Chess und Anna Kramling und wie sie alle heißen. Und auch da war Steve Bonhage dabei und hat eine Schachausstellung gezeigt und seine Bilder präsentiert und sicherlich auch neue Bilder gemacht. Ja, diese Ausstellung, das sieht man hier, die nennt sich Capture. Auch das wäre natürlich ein Thema gewesen, wenn es technisch geklappt hätte oder wenn er da wäre. Capture, der Name ist auch ganz interessant. Das ist so ein Mix aus, oder ein Wort, was eben in beiden Welten vorkommt. In der Welt der Fotografie, ne, eine Aufnahme zu machen, Capture, und in der Welt des Schachs eben eine Figur zu schlagen, auf Englisch Capture. Und deswegen auch die Unterüberschrift An Exchange Between Photography and Chess, also eben ja eine Verschmelzung oder ein Austausch zwischen Fotografie und Schach. Und das Bild, das hat er auch in einem Chessbase India Video erklärt, das Bild ist eben zustande gekommen und er hat dann sofort im Prinzip gewusst, dass das sein Favoritenbild ist und dass dieses Bild eben auf die Titelseite seiner Ausstellung soll, beziehungsweise auf die Titelseite seines Buches. Das Buch ist zu kaufen. Genau. Ah, jetzt weiß ich auch, wie der LinkedIn-User heißt, der hier die ganze Zeit schreibt und versucht reinzukommen. Das ist ein Schachfotograf, der Gerd Denzing. Und insofern wäre es doch ganz interessant, Gerd, wenn du es tatsächlich hier reinschaffen würdest. Pass mal auf, ich kenne, glaube ich, eine E-Mail-Adresse von dir. Vielleicht können wir tatsächlich ein bisschen über Schachfotografie reden zusammen. Und wenn du deine E-Mail-Adresse von damals noch hast, die von deinem Arbeitgeber, und wenn du da Zugriff hast, dann schreibe ich jetzt mal an diese E-Mail-Adresse. Kann natürlich sein, dass du das nicht sehen kannst, weil du nur von der Arbeit aus Zugriff hast, aber vielleicht hast du ja vom Homeoffice aus Zugriff. Und dann schreibe ich dir mal an die E-Mail-Adresse deines Arbeitgebers, habe ich dir jetzt gerade den Link geschickt und dann kannst du hier gerne reinkommen spontan. Das wäre toll, wenn du das schaffen würdest. Ja, dann warte ich noch ein bisschen und erzähle noch ein bisschen über die aktuellen Schachnews der Woche. Ich habe hier ein Foto der FIDE. Und zwar sieht man hier eben die beiden Spieler, die Ende des Jahres um die Weltmeisterschaft spielen werden. Links der Titelverteidiger. Ah, okay, Gerd schickt mir noch eine andere E-Mail-Adresse. Moment, das muss ich mal hier parallel kurz machen. Dann schicke ich das. Schicke ich ihm mal kurz den Link. Und dann, ja, Gerd, ich habe es geschickt. Dann kannst du hier gerne reinkommen und dann schauen wir mal, ob das klappt. Das ist ja sicherlich auch mal eine spontane Gelegenheit, hier den Schachtalk zu besuchen. Am Anfang war das sogar tatsächlich so gedacht, dass ich immer da bin und dann einer einfach reinkommt von den Zuschauern, und dann haben wir das so ein bisschen geändert und haben gesagt, okay, wir machen ein interaktives oder ein Format mit Jonathan Karlstedt als Co-Gastgeber und mir, damit sie die Last so ein bisschen verteilt ist und damit es weniger inszeniert ist und spontaner. Aber jetzt, vielleicht ist das ja auch eine Gelegenheit, und Gerd, ich hoffe, dass du es jetzt schaffst, hier reinzukommen. Ich überbrücke noch mal ein bisschen mit diesem Bild, was ich gerade zeige. Also links der amtierende Weltmeister Domarajo Gukesh aus Indien, rechts der Herausforderer Yavukir Sindarov, der es eben geschafft hat, im Kandidatenturnier sich zu qualifizieren. Und Bits sind open, und jetzt begrüße ich hier den Gerd Danzing. Hallo Gerd.
Genau, ich bin jetzt nur in dem Smartphone, ganz klein mit Bild, ohne Brille, jetzt mit Brille. Genau, bin jetzt auch im Call. Ich hatte eben nur bei LinkedIn geguckt und da war nirgendwo ein Link, und genau, da habe ich dann meine Kommentare geschrieben, aber jetzt scheint im Call zu sein, genau. So. Jetzt bin ich wieder weg, oder was?
Warte mal, genau. So. Jetzt sieht man uns beide.
Oh, okay, sehr gut. Ja, genau.
Und du hast auch den Durchblick jetzt mit Brille, sehr gut.
Mit Brille wieder, ja. Ohne Brille sehe ich wobei besser. Am Smartphone sehe ich ohne Brille besser, aber ich trage normalerweise eine Brille, genau.
Ja. Ist ja auch altersweitsichtig. Mich hat es auch
ja, so ungefähr. Ja, ich werde mir irgendwann demnächst eine Lesebrille zulegen müssen und genau, immer wieder wechseln.
Genau. Ja, schön, dass du da bist und dass du gekommen bist, sehr spontan. Und das passt ja ganz gut, weil du machst ja auch Schachbilder, ne? Wir wollten ja hier eigentlich über Schachfotografie sprechen.
Ja, genau, richtig. Ich warte eigentlich auf den Hauptgast, auf den Steve, den kenne ich persönlich eigentlich gar nicht. Ich habe vor vielen Jahren mal den David Ladder aus Spanien kennengelernt. Da war ich 2018 in Batumi, ist ja auch ein bekannter Schachfotograf. Und dann die Emilia Miljanova, glaube ich, heißt sie, die habe ich auch kennengelernt mal, und Emiljanova, glaube ich, wie hieß der mit Vornamen? Maria Emiljanova, genau, die habe ich kennengelernt, die ist ja für chess.com auch damals unterwegs gewesen viel, genau, und ja, ich bin da eher amateurmäßig unterwegs, wobei meine Schachfotografenkarriere liegt schon sehr weit zurück. 2009 habe ich meinen ersten Bericht für Chessbase eingeschickt. Das war mittlerweile schon so lange her, also 2009, Wahnsinn. Und dann wurde es immer mehr, und ich habe viele Turniere gespielt und dann immer wieder Fotos gemacht und eingeschickt, und ja, habe dann eher so amateurhaft die Bilder gemacht, so im P-Modus, mit dem Automatikmodus, und habe aber die letzten Jahre auch so ein bisschen auch ein Gespür dafür bekommen, aus speziellen Perspektiven auch Fotos zu machen. Sind auch sehr, sehr viele, sehr gute dann dabei. Also ein bisschen kenne ich mich in dem Metier mittlerweile auch aus und bin natürlich gespannt, was die Profis dann halt sagen. Eben bei dem Titelbild Capture, da muss ich schmunzeln, das ist so ein Bild, wo der die Figuren in den Händen hält. Da kenne ich dieses lustige Video bei YouTube, da hatte doch damals der Harpe Kerkeling dieses simultan gespielt bei Bayern München gegen die Mannschaft. Es gibt noch bei YouTube noch ein älteres Video, kann man noch finden. Und dann war am Schluss so, wo der iranische Großmeister damals, der den Harpe Kerkeling gespielt hat, hat er zum Gegner gesagt, halt mal die Hände auf. Und dann hat er eben die Figuren so entgegengeschmissen und er sollte diese fangen. Und das war so eine totale Demütigung in dem Video. Und das war richtig peinlich auch und richtig zum Lachen. Und an diese Szene muss ich halt immer denken, wenn ich dieses Bild da sehe, das ist praktisch genau das Bild, was damals während diesem Video zur, sagen wir mal, fast Explosion geführt hat, wo dann dieser Spieler irgendwie, ich glaube, keine der Figuren fangen konnte oder so und einfach nur im Kopf geschüttelt hat. Und das war wirklich, war ein Drama, genau. Es war ein sehr lustiges Video mit Harpe Kerkeling. Da war die Elisabeth damals, ich glaube, 15 Jahre alt war sie damals, ganz jung, und hat dann über den Ohrstöpsel, hat die Züge durchgegeben, und der Harpe Kerkeling hat dann nur die Züge ausgeführt. Und das war damals so, wie verstehen Sie Spaß? So, ich glaube, in die Richtung war das.
Ja, ich glaube, darüber lacht die Welt oder so hieß es, ne?
Ja, genau, so war es in die Richtung, genau. Und dieses Bildcapture, da muss ich immer dran denken, an dieses Video. Das war zum Totlachen, genau.
Ja,
Genau, ja.
bist du, hast du denn deine Bilder, die du schießt, sind die irgendwo verfügbar? Also es gibt ja so der Darius
Eigentlich
Gozinski zum Beispiel hat so ein
gar
Fotoalbum
nicht.
auf
Nee,
Flickr. Hast du das?
eigentlich gar nicht. Ich habe keine eigene Webseite, habe kein Fotoalbum. Sie sind alle auf meinem Rechner verteilt, verstreut. Ich habe mir mal so ein Best-of mal schon mal. Ich hatte jetzt auch von Karlsruhe, hatte ich so ein Best-of an ChessBase geschickt, aber die hatten so viele Bilder, die hatten wohl keine Gelegenheit, die in irgendeiner Form zu integrieren, die Fotos. Und deswegen sind die leider nicht veröffentlicht worden. Aber ich habe auch sehr viele tolle Bilder auch gemacht. Letztes Jahr war ich auch. Da habe ich dann diese junge Inderin, ich kannte die gar nicht, diese Divya Deshmukh, damals, da war die noch IM in Karlsruhe, da hat ich ganz tolle Bilder von ihr gemacht und ihr auch geschickt, dann hat sich gefreut und ist da dann ein paar Monate später richtig gut geworden und richtig stark und auch GM geworden. Und nee, ich habe so viele, viele Top-Bilder und damals in Batumi auch tolle Szenen eingefangen mit Iwanschuk, wo der so ein bisschen in Gedanken verloren am Brett dann sitzt und so. Also ich habe doch, sagen wir mal so, meine Best-ofs sind wirklich auch richtig gute Bilder dabei. Ich könnte auch einfach mal ein Buch veröffentlichen oder so, das wäre mal ein Thema. Aber ich bin da eher amateurhaft unterwegs und
Ja.
mache das also eher aus Spaß und Freude und hobbymäßig. Also man sieht meine Bilder bei den Chessbase-Berichten natürlich dann alle. Und ja, ich habe viele Turniere-Events, wo ich immer wieder unterwegs bin, wo wir uns auch getroffen haben bei der DZ Bank damals beim Simultan mit der Katja. In 2 Wochen haben wir das Euro-Schachturnier in Eltville. Da bin ich auch mit dem Orga-Team, da war ich auch wieder viele Fotos machen. Da gab es auch von den vergangenen Events auch jeweils Chessbase-Berichte. In Ungarn war das letzte. Und mit Judith Polgar in Budapest letztes Jahr im April, da habe ich einige tolle Bilder gemacht. Und ja, wie gesagt, da werde ich dann auch in Eltville wieder Fotos machen. Genau, und ja, bin ich gespannt, ja, wie es
Ja,
weitergeht.
du musst mir mal kurz Gelegenheit zu Rückfragen geben, weil du sprudelst ganz viele
Oh
Sachen
ja, gerne.
raus.
Genau, ja, gerne.
Ja, erzähl doch noch mal, also dieses Simultan an der in der wo war das? Die DZ Bank war das, ne?
Das
Wo
war
wir
da
uns
bei der
getroffen haben.
DZ Bank, genau. Betriebssport war das, die DZ Bank Schachgruppe in Verbindung mit der Bundesbank Schachgruppe. Und die Katja Dolzikova, die war ja damals die Trainerin dort und da hatten wir das dann organisiert. Ich glaube, 2 oder 3 Mal gab es da sogar die Simultan. Und da war ich von der Bundesbank Schachgruppe aus, war ich dann mit dort vertreten und habe dann auch ein paar Fotos geschossen, genau, einen Bericht geschrieben. Genau so war das.
Ja, das war übrigens mein größter schachlicher Erfolg, den ich da erzielt habe.
Ach
Da habe
stimmt,
ich
du hast da
tatsächlich
gegen sie.
ein Remis geschafft gegen sie.
Genau,
Also
ich erinnere mich. Ja, genau,
das
richtig.
war
Ja.
wirklich erstaunlich. Sie stand eigentlich besser und ich dachte, oh je, jetzt
Ja.
knetet sie mich doch irgendwie noch. Aber sie war dann offenbar, weil
Ist
man
müde.
sollte eigentlich seine Wertungszahl hinschreiben, ne? Und wahrscheinlich hat sie gedacht, ich wäre irgendwie ein besserer Spieler. Wenn ich da meine Wertungszahl hingeschrieben hätte, hätte sie wahrscheinlich gedacht, okay, das Endspiel probiere ich noch zu gewinnen.
Ja, vielleicht.
Aber
Ja.
das habe ich nicht gemacht und dann hat sie wahrscheinlich mich überschätzt und dann mir Remis angeboten. Sehr schön. Und Chessbase hast du erwähnt, also bist du da noch aktiv oder war das früher? Schreibst du da noch für die?
Ich schreibe schon noch regelmäßig, aber nur so als reiner Hobbyfotograf, Hobbyspieler. Also gibt es also keinen richtigen Vertrag in dem Sinne oder keine Vergütung in dem Sinne. Wenn ich mal irgendwie was an Software brauche für mich oder Schachfreunde, dann wird das relativ ja, unkompliziert dann zur Verfügung gestellt für dann meine Berichte und die vielen Fotos, die ich da mal einschicke und die Berichte, die ich auch schreibe. Ich hatte zuletzt nochmal zu Luxemburg, zum Saisonabschluss Luxemburg, nochmal was eingeschickt, was veröffentlicht wurde. Und ja, das sind so meine normalen Amateurberichte, die dann halt online gehen. So ein bisschen aus der Amateur-Schachszene, so ein bisschen. Aber immer, ich gucke halt immer, dass irgendwie Titelträger dabei sind. Also es gab mal ein Turnier in Luxemburg, in Diekirchen, Schnellschach Open. Das ist mittlerweile ein bisschen schwächer besetzt worden. Die letzten Jahre, da waren dann nur noch Amateurspieler, gar keine Titelträger mehr. Das war dann für mich auch weniger attraktiv, da den weiten Fahrtweg in Kauf zu nehmen. Früher waren da immer 2, 3, 4 Großmeister und mehrere EMs vertreten. Da war es ein sehr starkes Schnellschachturnier. Mittlerweile ist es doch eher ein lokales Turnier mit lokalen Spielern ohne Titelträger. Deswegen, das ist aber dann nicht mehr so spannend, davon zu berichten. Also von daher, es sollte schon irgendwie ja, ein Titelträger dabei sein. Also. Oder
Ja,
wie letztens
großartig.
bei dem Simultan, bei dem Blitzschachturnier in der DEKA, da war auch vom Betriebssport organisiert in Frankfurt. Bei der DEKA ein tolles Blitzturnier, da war noch eine sehr starke A-Gruppe, die gespielt hat mit, ich glaube, 3 oder 4 EMs dabei und einige FMs. Das war sehr schön und da habe ich auch noch von berichtet. Genau, das war sehr gut. Ja.
Ja,
Daher,
lass
ja.
uns. Lass uns gerne mal ein bisschen noch über Fotografie reden. Vielleicht kannst du auch noch mal praktische Tipps geben. Ich habe hier mal ein Bild, das habe ich von Perlen vom Bodensee geklaut.
Oh
Die haben mal
ja.
einen Artikel über Schachfotografie geschrieben. Was ist bei diesem Bild schiefgegangen oder
Ja,
was
man
ist
müsste viel näher ranzoomen und die Perspektive, also so von, wie eben schon gesagt, von der Augenhöhe drauf, ist eigentlich nicht so günstig. Also entweder von oben eher oder beziehungsweise von unten also eher in die Knie gehen oder die neueren Kameras haben ja auch diese Displays, die man rausklappen kann und da kann man das so in Hüfthöhe halten, die Kamera und dann praktisch so aus der Hüfte herausgeschossen Bild machen. Und dann halt so ranzoomen, da kann man so ein bisschen spielen und also näher rangehen und halt eher so also von der Brettkante auch so die Perspektive vielleicht. Das mache ich halt immer beim Club Cup, wo ich dann vorne, also beim Europapokal der Vereinsmannschaften, wo ich dann vorne die Namensschilder der Mannschaften habe und dann die Begegnungen, Brettnummer und dann die Spieler, wo man praktisch so direkt so auf diese Frontal drauf schaut und da teilweise noch. Die so ein bisschen versetzt dann sitzen, hat man so die ersten drei, vier, fünf Bretter so ein bisschen im Blick, wer da gegeneinander spielt. Das ist an sich eine gute Perspektive, die man dann wählen kann, wo ich auch gerne mitspiele, aber da muss man die entsprechende Ausrüstung haben, ist halt mit dem Bokeh. Also ich habe jetzt nochmal eine neueren Kamerabody vor 2 Jahren mir gekauft und auch jetzt nochmal ein paar neue Objektive von Canon, wo man dann halt diese Tiefenschärfe auch generieren kann, wenn man dann wirklich so Porträt das dann macht, auch ein bisschen aus größerer Entfernung kann man schön nah ranzoomen und die Tiefenschärfe entwickeln. Da kommen immer sehr tolle Bilder heraus und ja, genau. Aber ich überlege mal, wenn du, genau, du hast ja deine E-Mail mir mal geschickt, dann könnte ich dir irgendwann mal über WE-Transfer einfach mal einen Download-Link schicken, da kannst du dir mal meine Best-of-Bilder mal ein paar anschauen und mir mal ein Bild davon machen, wie ich so arbeite, wie die
Ja, mache
Bilder
ich
halt
gerne mal einen
aussehen. Von daher.
Blogartikel darüber, dann schick mir die Bilder, dann
Und
baue
gerne
ich
mal
ein paar
schauen.
ein in Blogartikel und
Ich sag mal so, ich sehe mich jetzt nicht in der Liga wie der eigentliche Gast hier im Call. Das sind ja
Ja.
alles Profifotografen oder der David Ladder, genau, auch die machen das ja hauptberuflich.
Ja.
Fotografieren. Bei mir ist es eher Hobby und Spaß an der Freude, aber mit einer entsprechend guten Ausrüstung. Und das Entscheidende ist halt auch, dass das Auge, was man sehr gutes Auge hat. Da haben wir sehr viele schöne Fotos, hatte ich damals gemacht in Griechenland beim Euro-Schachturnier. Da hatte ich nur mein Smartphone dabei, gar keine Kamera dabei. Dann habe ich auch ganz tolle Fotos gemacht mit einem Samsung S24 Ultra. Das macht ganz tolle Bilder. Also das gute Auge ist mehr entscheidend wie die Ausrüstung. Also wenn man ein sehr gutes Auge hat und sehr gutes Gespür für die Perspektive, für die Situation, für den Moment, dann das ist das Entscheidende. Die Ausrüstung, das kommt dann, ist dann zweitrangig. Aber klar, wenn man eine gute Ausrüstung hat, kommen dann natürlich auch bessere Bilder dann raus.
Ja. Macht es denn Sinn, also wenn man zwei Spieler hat, ist es besser, man fotografiert beide oder macht es Sinn, sich quasi auf einen zu konzentrieren und vom anderen dann vielleicht noch die Schulter oder
Ja, da muss man aufpassen. Also ich mache schon gemischt, also manchmal von beiden, dass man beide gleichermaßen sieht. Wenn man so über ein bisschen über die Schulter guckt, dann muss man gucken beim Autofokus, dann wird der Schulter, der Stoff, wird dann scharf gestellt und dann das Gesicht von dem Spieler und alles ein bisschen unscharf. Da muss man beim Autofokus ein bisschen aufpassen. Da muss man dann manuell fokussieren und dann die Bilder entsprechend machen. Ja, man kann halt einzelne Spieler dann besonders hervorheben. So von der Seite oder halt ja versuchen, dass man beide bestmöglich kriegt oder so ein bisschen, dass man von dem einen ein bisschen mehr sieht, von dem anderen ein bisschen weniger. Da kann man so ein bisschen spielen mit der Perspektive, dass man aber auf jeden Fall beide erkennen kann und auch mal ein bisschen von der Stellung auch vielleicht sogar sehen kann, was am Brett dann passiert. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten der Bildgestaltung auch, ja. Also da sind keine Grenzen gesetzt, also von daher.
Und Bildnachbearbeitung, also ich
Das ist auch eine
glaube,
Besonderheit.
die
Viele machen ja mit Photoshop und Pipapo
Photoshop.
alles. Das ist bei mir seit 2009 der Grundsatz, dass ich gar nichts nachbearbeite. Also ich mache die Bilder
Okay.
und sortiere die und mache gar keine Retuschierung, gar keine Bearbeitung. Das sind Fotografen, die machen dann Bearbeitungen von Bildern. Die Arbeit mache ich mir gar nicht. Also ich habe so ein Prinzip, ich mache ein Bild und so wie die Kamera das speichert, landet es bei mir am Rechner. Ich mache es dann nur kleiner für dann die Nutzung online. Dann wird das von der Größe halt auf 33% vom Ursprungsformat reduziert und dann das sind die Bilder, die ich einschicke. Und also Bildbearbeitung mache ich gar nicht, könnte man vielleicht hier und da noch was machen, aber das ist dann wieder viele Stunden Arbeit, die man noch reinstecken müsste. Und aber die Kamera, die macht so gute Bilder, da sehe ich eigentlich gar keinen Bedarf, nochmal groß dran rumzufuschen oder was zu machen. Das sehe ich keinen, für mich sehe ich da keinen Mehrwert drin.
Hast du
Dann
irgendwie
mache
eine
ich lieber.
Zwischenlösung zwischen Profis, die Photoshop nutzen und gar nichts machen? Also gibt es irgendwie so eine Quick and
Alles
Dirty
nicht.
Bildbearbeitung?
Keine
Kann die
Ahnung.
KI helfen vielleicht sogar?
Das weiß ich nicht, da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so mit beschäftigt, weil, sagen wir mal, die Bilder, die waren für mich soweit ganz gut, die ich ausgewählt hatte oder zufriedenstellend. Chessbase hat sich jetzt auch noch nie groß über die Bilder so beschwert, dass die irgendwie schlecht wären und würden auch nicht veröffentlicht werden. Von daher, nö, da mache ich mir relativ schlanken Fuß und sage, Bildbearbeitung können die Profis machen. Ich bin mit meinen Bildern zufrieden und die sind dann so okay für die Schachwelt. Das müssen jetzt auch keine Bilder sein, die irgendwelche Journalistenpreise gewinnen oder so. Okay, damals, ich glaube, vor 2, 3 Jahren hatte die FIDE mal so eine Ausschreibung gemacht. Da wurden so die besten Trainer prämiert und dann war, ich glaube, eine Kategorie war die 10 besten Schachfotografen. Da hast du mich dann mal drauf beworben oder auch vorschlagen lassen, dass ich zumindest auf die Top-10-Liste kommen, damit zumindest mein Name mal besprochen wird. Ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wer den Preis damals gewonnen hat, als bester Schachfotograf. Aber das waren aber dann noch Profis, die dann auf der Liste waren. Aber ich weiß nicht, ob es weltweit so viele gibt, die da in Frage für kommen. Aber ja, sag mal, da mal auf der Liste steht und bei der FIDE sieht man, okay, oh, das ist ein Name aus Deutschland, der macht auch Schachfotos und der ist auch bei Chessbase registriert mit einem kleinen Profil, wo man sieht, mein Foto sieht man da und weiß, beruflich ich mache. Genau, dass man da zumindest ein Stück weit Bekanntheit dann erlangt. Das war damals so die Idee, da bei diesem Wettbewerb mitzumachen, aber jemand anders hat den Preis bekommen, genau.
Ja, der
Ja.
Steve hat es so gemacht, dass er die FIDE angeschrieben hat und damals war der David Lada, der ja jetzt quasi sein, ich sag mal, Konkurrent, also das sind ja die zwei Top-Fotografen schlechthin, würde ich mal sagen,
Ja.
oder zumindest zwei von 4 oder 5 Top-Fotografen, der war damals bei der FIDE fürs Marketing zuständig und den hat er angeschrieben. Und hat gesagt, ja, ich bin bereit, bei irgendeinem Event, ich glaube, irgendein Kandidatenturnier oder so, Bilder für euch zu machen. Hat dann eben Referenzen gehabt von Fotos, die er für Red Bull gemacht hat und von irgendwelchen anderen Sportarten, Kampfsport und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich mache für euch umsonst Bilder und dann könnt ihr mich später engagieren. Und die FIDE hat dann wohl gesagt, also, wir wissen irgendwie nicht so richtig, was wir mit deiner E-Mail anfangen sollen. Wir finden deine Bilder toll, aber umsonst geht nicht und dann bezahlen wir dich jetzt einfach. Und dann hat er so den Job gekriegt. Aber so, also wie kommst du an deine Aufträge? Was sagst du auch? Bietest du auch deine Dienste umsonst an und
Ja,
nutzt
eigentlich
dann das
schon.
Geld
Ich
woanders aus?
werde jetzt nicht aktiv angesprochen oder engagiert, sondern bei mir ist das eher so, dass ich da, wo es mich interessiert oder wo in der Nähe ein Event stattfindet oder wo ich selbst spiele, da fahre ich halt hin. Ne? Das ist sagen wir so mein Heimatclub hier, Luxemburg-Eschternach, da gibt es ja jedes Jahr das Open. Klar, da bin ich auch jedes Jahr als Fotograf dann unterwegs oder beim Club Cup nehme ich immer die Kameraausrüstung mit, wo dann Eschnach immer spielt. Und dann die Turniere, die ich halt immer spiele, nehme ich dann die Ausrüstung mit und macht dann Fotos und fragt dann die Veranstalter, ob sie Interesse an Bildern haben. Ja, mit manchen Veranstaltern habe ich da noch Regelungen getroffen, wenn ich selbst spiele sogar, dass ich dann Startgeld frei dann bin, wenn ich dann sage, komm, ich mache ja tolle Bilder, stelle ich die kostenlos zur Verfügung, aber dann bitte kein Startgeld. Das hat jetzt auch bei, ich glaube, 3 Veranstaltern habe ich jetzt so eine Vereinbarung getroffen. Das klappt an sich immer ganz gut. Das heißt, ich spiele dann mit und brauche dann kein Startgeld zahlen, aber stelle meine Bilder zur Verfügung oder schreibe dann den Chessbase-Bericht, das ist ja auch dann Werbung fürs Turnier dann ist. Das ist eine relativ ja, faire Vereinbarung, die man so treffen kann. Aber ich habe jetzt keine aktiven Aufträge, dass irgendwie einer mich anruft und sagt, hier kannst du für uns Bilder machen oder so. Das habe ich eigentlich gar nicht, sondern da, wo ich hinfahre, wenn es sich durch Zufall ergibt, also ich war letztes Jahr, war ich beim Ärzte-Schachturnier in Bad Homburg, das ging dieses Jahr aus Termingründen nicht. Da habe ich dann Fotos mal dort vorletztes Jahr, da habe ich den Helmut Pfleger kennengelernt. Da habe ich natürlich gerne Fotos gemacht und an Chessbase geschickt. Und ja, da war mal ein Bundesliga-Wochenende in Hofheim, was relativ interessant war. Da habe ich mal Bilder gemacht. Also wenn ich irgendwie Lust habe und irgendwas in der Nähe sehe, was interessant ist. Und es gab mal so eine Literaturlesung in Frankfurt zu einem Roman, der sich mit Schach beschäftigt hat. Da bin ich dann hingegangen, habe dann Fotos gemacht, habe die dann zu Chessbase geschickt mit dem Bericht dazu. Das wurde dann veröffentlicht. Da hat dann auch der Veranstalter sich gefreut. Es hat natürlich vorher gefragt, ob das in Ordnung geht. Nee, das ist dann halt, ja, so eher zufällig. Also wenn irgendwie zufälligerweise was passt, was in meiner Nähe ist oder so und ich Zeit habe, Lust habe oder mitspielen möchte oder einfach dahin fahre, dann mache ich das. Ansonsten, ja.
Ja.
So kommen halt meine Aktivitäten zustande, genau.
Ja, hier kommt noch ein netter Kommentar rein. Die besten Bilder gäbe es von Carlsen gegen Niemann im Schachboxen. Ja, also das glaube ich, dass das sehr emotional wäre, wenn die beiden
Ja.
gegeneinander antreten würden.
Wie viele
Ja.
schauen denn zu? Sieht man das irgendwo? Ich sehe nur die Uhrzeit, wie lange jetzt der Call läuft. Man sieht aber gar nicht, wie viele drin sind. Siehst du das?
Nee, ich sehe das hinterher in der
Ah, so.
Administration.
Ah, okay, interessant, ja, spannend, ja. Aber eigentlich wollte er nur zugucken und
Ja,
wollte
ja.
dem Steve zuhören. Hat er Probleme, sich einzuwählen oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, was schiefgelaufen ist. Wahrscheinlich hat er es einfach nicht gesehen, die Anfrage oder die Terminbestätigung und die Anfrage selbst, die ist zu lange her. Wir haben uns beim Gränkeschach-Festival haben wir uns verabredet und da habe ich den Reminder wahrscheinlich einfach zu spät geschickt und dann
Ja, da bin ich auch gewesen und habe auch wieder viele Bilder gemacht.
Ah
Und
ja, okay. Ja.
von daher, ja, wie gesagt, gibt viel Bildmaterial. Ich habe auch das ein oder andere Foto schon mal, ich habe dem Harry Shark geschickt. Oder da damals zum Thema Robert Hübner, da gab es ja auch einen Artikel, der war dann online von mir. Da war es für den Druck zu spät und da gab es ja schon genug Material. Und dann hat er gesagt, ja, ich mache einen Online-Artikel. Da habe ich dann zum Thema Robert Hübner und ich danach, da hat er auch gespielt, bisschen was geschrieben und ich hatte auch ein paar Fotos noch. Bei dem Nachruf, der bei Chessbase war, war dann ein Bild von mir veröffentlicht worden von Robert Hübner, wo er in so einem klassischen roten Pullover immer gespielt hat, die
Ja.
Ligaspiele. Genau, das Foto war von mir. Ja, wie gesagt, ich habe schon einige Fotos gemacht, genau, von starken Spielern. Und ja, und dann habe ich eine Sammlung, das so ganz speziell, das so nebenbei, da habe ich auch in der Tat 2011 mit angefangen. Ich habe mir ein Buch gekauft, ein Taktikbuch von Wolokitin aus dem Jahr 2006 war das, glaube ich. Perfect Your Chess. Es gibt mittlerweile auf Deutsch. Und ich habe dann damals angefangen zu gucken, von welchem Großmeister Stellungen da drin sind. Und habe dann bei allen Turnieren, wo ich dann war, also zum Beispiel Reykjavik war ich ja öfters, habe ich dann alle Spieler, die ich so kannte, oder hier bei Bundesliga in Deutschland abgeklappert, überall Spieler, die in dem Buch drin waren, auch ich sag mal so zweit- und drittklassige Großmeister, aber auch viele Top-Großmeister. Damals in Gibraltar habe ich ganz viele Unterschriften bekommen. Ich habe die dann alle in dem Buch unterschreiben lassen und habe dann auch mal ein Foto davon gemacht, wenn die da unterschreiben. Also so als Beweisfoto hier. Und da habe ich mittlerweile eine sehr große Sammlung. Ich habe auch die Fotos mal ausgedruckt, immer dabei geschrieben, wann und wo ich die Spieler getroffen habe. Mittlerweile habe ich so rund 250 Großmeister, die doch in dem Buch unterschrieben haben. Und ja, der Schatz wird immer größer. Es wird aber auch immer schwerer, Spieler zu treffen, die noch nicht unterschrieben haben. Der ein oder andere sind inzwischen auch verstorben von denen, die noch nicht unterschrieben haben. Und von denen, die unterschrieben haben, sind auch schon mittlerweile eine Handvoll verstorben. Und ja, ich habe dann jeweils die Fotos dazu. Und ja, Highlight war natürlich Carlsen, wie ich den 2018 in Reykjavik getroffen habe. Da hat er unterschrieben. Da habe ich natürlich tolle Bilder gemacht, wie er das Buch unterschrieben hat. Und dieses Buch, ja, ich sag mal, das wird einfach einen sehr großen Wert haben. Es fehlen aber noch viele Unterschriften. Ich sag mal, wenn ich noch 100 oder 200 mehr habe, dass einem so fast jeder unterschrieben hat, dann wird irgendwann das Projekt beenden und sagen, ja, das Buch kann irgendwie versteigert werden für einen guten Zweck oder
Ja.
so. Oder ich würde es irgendwie mal einfach abgeben oder so, oder zu Chessbase nach Hamburg schicken oder in irgendein Museum geben oder so. Ich dachte, diese ganzen Fotos, die ich da drin, also die ich dann auf meinem PC habe, ich müsste mal ein bisschen katalogisieren, neu sortieren, aber ich habe sie halt alle ausgedruckt auch. Und es wird aber immer schwerer, die Spieler zu finden. Also der eine oder andere ist inaktiv, spielt gar nicht mehr, oder es gibt da welche, die nur in den USA spielen. Da müsste ich dann extra nach Amerika reisen, um die mal zu treffen. Das ist dann sehr schwierig. Oder ich müsste beim Aeroflot Open in Moskau mal als Zuschauer sein, was mir da auch blöd, ungünstig wäre, nach Moskau zu reisen, als Deutscher. Da könnte ich noch die eine oder andere Unterschrift vielleicht noch bekommen. Aber so nach und nach, es kommt immer mal wieder einer dazu. Das hat jetzt in Karlsruhe hat ein ukrainischer Großmeister unterschrieben, der mir noch fehlte. Und ja, es gibt immer mal wieder Einzelne, die dann dazukommen und genau, die ich dann so anspreche. Und da ist interessant, wie die reagieren. Es gibt sehr viele Großmeister oder sagen wir die allermeisten, die reagieren überrascht, dass es da überhaupt angesprochen wird für ein Autogramm. Und viele auch von den Topspielern sind ganz, ganz nett und super sympathisch und wirklich sehr nahbar. Und es gibt aber welche, die sind auch sehr reserviert, teilweise arrogant, teilweise ein bisschen von oben herunter. Und teilweise sieht man auch Spieler, die, wenn die Kamera an ist, Mikrofon dabei ist und die Kamera läuft, dann sind sie super nett und super sympathisch. Und wie ich es aber angesprochen habe, waren sie sehr abweisend und so ein bisschen, ja, kühl distanziert. Also es gibt solche und solche wirklich Extreme in der Schachwelt, wie die reagieren. Aber ich sag mal, die allermeisten habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Man muss natürlich dann auch aufpassen, wann und wo man die dann fragt und abgreift. Jetzt vor der Partie oder nach der Partie, wenn sie verloren haben, ist ein bisschen ungünstig, was zu machen. Muss man halt dann genau gucken oder beim Buffet, irgendwie beim Europapokal, wenn man die irgendwo dann beim Essen dann sieht und ja, muss man halt gucken, dass man die irgendwie anspricht oder so, muss dann die Kamera mal dabei haben oder das Smartphone dabei haben. Wie gesagt, die allermeisten sind natürlich happy, sagen, oh, interessant, super. Und viele sehen auch das Diagramm, fangen direkt an zu rechnen oder können sich auch an die Partie erinnern. Der Carlton hat zum Beispiel gesagt, hier, da war er 13, sagte, ja, hier, tolle Stellung, kann ich mich gut erinnern. Hat mich direkt gefragt, hast du es auch gelöst, so ungefähr? Er sagt, nee, leider nicht und so. Und also viele fangen direkt an zu rechnen. Die gucken direkt auf das Diagramm. Und ja, es gibt Spieler, die, da gibt es nur ein Diagramm drin, wo sie dann eine Stellung haben, wo sie verloren haben. Wenn ich dann halt die dann unterschreiben lasse an diesem Diagramm, wo sie verloren haben, das ist dann immer so ein bisschen Humor von manchen sagen, ja, ich habe doch schon das Partieformular unterschrieben, wo ich verloren habe. Jetzt muss ich noch mal unterschreiben, dass ich verloren habe. Manche nehmen das mit Humor. Aber ich versuche halt immer Stellungen rauszusuchen, wo sie entweder gewonnen haben oder wo sie gegen sehr starken Großmeister gewonnen oder remisiert haben oder verloren haben. Wenn ich jetzt weniger Diagramme zur Auswahl habe, versuche ich dann das Diagramm zu nehmen, was am besten passt, wo dann unterschrieben wird. Genau, das ist so ein spezielles Projekt von mir, wo ich halt ja so als lebenslanges Projekt, das sehe, die nächsten 5 oder 10 Jahre oder 20 Jahre noch das Buch halt bei jeder Gelegenheit mitzunehmen, wo irgendwas mit Schach ist, wo ich weiß, da sind Titelträger, Großmeister, der könnte drin sein. Ich gucke dann vorhin in den Teilnehmerlisten durch, mache so einen Abgleich in Chessbesatz, wer ist in der Teilnehmerliste, wer ist in meinem Buch drin und dann habe ich ab und zu mal so einen Treffer und sage, okay, dann lohnt sich das Buch mitzunehmen und denjenigen dann anzusprechen. Genau, das ist so ein spezieller Task, genau.
Ja. Ja, es ist ein richtiger Schatz, der dann da entsteht. Du hast Carlsen erwähnt. Ich zeige hier mal einen Screenshot von einem Turnier, wo er aktuell mitspielt. Und zwar ist das ja ganz normales Langschach. Und man hat ja irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er sich davon verabschiedet, dass er nur noch halt Blitz- und Schnellschach spielen will oder Freestyle-Schach. Jetzt spielt er hier bei dem Turnier mit. Ich weiß nicht, ob er da persönlich irgendwie engagiert ist oder so. Ich glaube nicht. Also in der Organisation, das ist ja ein privates Turnier, hat ja nichts mit Norway Chess zu tun oder so. Hast du dich auch gewundert? Oder ist das sein Weg zurück in den normalen Weltmeisterschaftszyklus, in den er möglicherweise wieder eingreifen
kann? Glaube ich eher nicht. Würde hier mal vermuten, ich glaube, das hat er gegen Grandelius gespielt, glaube ich. Ich hatte ein Foto bei Facebook gesehen, dass er, ich glaube, gegen seinen Freund, ich glaube, er so ein Freund, Nils Grandelius aus Schweden gespielt haben könnte bei dem im Turnier oder so, oder es könnte irgendwie eine private Einladung sein. Oder ich glaube, letztens habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass er dann auch sich für ein Turnier angemeldet hatte, wurde also eigentlich auch gar nicht gefragt und hat einfach gesagt, ja, nette Leute, netter Organisator, da spiele ich halt einfach und genau, also warum nicht? Also ist ja in Ordnung. Also er hat so viel, sagen wir mal, so viel Geld verdient, er braucht jetzt nicht da irgendwie ein Startgeld, dass er kommt oder so, wenn er sagt, ich habe Lust drauf, wenn es vom Termin her passt und findet da passenden Gegner oder Leute oder hat Freunde, die ja spielen. Ja, warum soll er da nicht spielen? Also kann er durchaus spielen, aber da jetzt irgendwie nochmal irgendwelche Ambitionen hat, groß in den WM-Zyklus einzusteigen, ist vielleicht zu früh, also kann ich jetzt schlecht einschätzen. Aber ja, er ist auch sehr präsent in der Schachszene, sowohl geschäftlich mit chess.com, die entsprechenden Stories, aber natürlich dann auch halt als Spieler mit seinem Freestyle-Projekt mit meinem Büttner, glaube ich, heißt er. Und ja, ist halt sehr aktiv noch und ja, ist also noch kein Schachrentner, sondern schon noch sehr präsent. Also
wird uns noch mal erster. Ja. Ich habe gerade in meinen Notizen noch was gesehen, was ich dich auch fragen wollte. Die rechtliche Seite von Schachfotos, wie ist das denn jetzt genau? Also zum Beispiel bei Kränke kann ich ja mal erzählen, da hat ein Vater von einem Kind angerufen und hat sich beschwert, dass halt von ein Bild von seinem Kind, ich weiß nicht, war es auf Instagram zu sehen oder was weiß ich wo, ne, hat sich beschwert und hat gesagt, naja, ich habe doch die Einwilligung nicht erteilt. Dann habe ich überlegt, naja, muss man denn, wenn man bei einem Turnier mitspielt, denn nicht damit rechnen? Oder muss man, was ist, wenn es in der Ausschreibung steht? Kann man in der Ausschreibung schreiben, Einwilligung? Also holst du jedes Mal von einem Spieler, bevor du ein Bild veröffentlichst, die Einwilligung auch ein?
Nee, eigentlich gar nicht, nee. Also mache ich eigentlich nie. Nee, da habe ich bisher auch noch keine Riesenprobleme mit gehabt. Lizenzrechtlich, nee, wenn so ein Turnier ist, ja mehr oder weniger eine öffentliche Veranstaltung zugänglich, wenn da mehr als 5 Leute sind, wenn man jetzt irgendwie ja, eine kleine Gruppe nur ein, zwei, drei Leute hat in einer geschlossenen Veranstaltung, ein geschlossenes Event oder so, dann ist das vielleicht was anderes, aber so ein, sagen wir mal, öffentlich zugänglich mit Zuschauern, wo ganz viele Fotos gemacht werden, wo viele Fotografen rumrennen oder auch dann Zuschauer mit dem Smartphone Bilder machen können, wenn man bei so einem Turnier mitspielt und dann, ich sag mal, die Ausschreibung akzeptiert, wenn da dieser Passus dann drin steht, dass auch Fotos gemacht werden, Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden, dann ist das, denke ich, okay, wenn man da Fotos macht. Ist bei meinen eigenen Bildern so, ich schreibe schon, wenn ich irgendwie Fotos zur Verfügung stelle, wenn jemand die verwenden möchte, also gerade kommerziell, also auf einer eigenen Vereinswebseite oder wenn Bilder für irgendwie eine Zeitung noch genutzt werden sollen oder so, dann schreibe ich schon bitte mit Quellenangabe, ne, dann ist dann immer mein Name dabei. Und wenn halt so Printexemplare, wenn zum Beispiel die Schachzeitung Schach, glaube ich, gibt es ja auch, da hat schon mal die ein oder andere Anfrage vor längerer Zeit, oder wenn es darum geht, Bilder vom Europapokal mit für einen Bericht mit integriert nutzen zu können, sage ich grundsätzlich ja, bitte mit Quellenangabe und dann hätte ich auch dann gerne von dem Exemplar, wenn es gedruckt ist, dann auch ein Belegexemplar für meine Unterlagen, dass ich das irgendwie auch sehen kann oder abheften kann, dann so für später, wo ich sagen kann, hier in der Rochade Europa war ein Bild von mir drin oder in der Zeitung war ein Bild von mir drin mit Quellenangabe, dass das mal schon, also dass da, wenn einer meine Bilder nutzen möchte, auch bei Facebook, dann steht dann halt immer @GerdEnsing oder so immer dabei als Quelle, das ist dann okay und fair. Von daher, ja. Ja, da gab es vor vielen Jahren mal ein Thema, da hatte ich mal Fotos gemacht, das war 2011 mal in einem tollen Hotel Mercure, gab es mal ein Turnier, hatte ich mal ein Bild gemacht, auch vom Buffet, was da gab. Da gab es dann so tollen Fisch und tolle Gläser, wo man das Mercure-Hotel-Logo so gesehen hatte. Und dann hatte ich die Bilder, die wurden dann von Mercure in Frankreich mal angefragt, ob ich dir den zur Verfügung stellen konnte. Da habe ich gesagt, ja, habe ich sogar kostenlos, ne, zur Verfügung gestellt. Dummerweise hatte ich aber die gleichen Bilder auch in dem Chessbase-Bericht mal, glaube ich, integriert gehabt. Und dann hat wohl über eine Bildvergleichssoftware von Google hat dann die Hotelkette entdeckt, da ist das Bild, was wir eigentlich von dir doch bekommen haben, das ist woanders veröffentlicht worden, das hätten wir gerne entfernt. Ja, und dann hatten die sich halt, glaube ich, an Chessbase gewandt und dann ist das Bild, weil der Bericht war schon ein bisschen älter, dann haben die das Bild dann rausgenommen und dann war das Thema auch dann erledigt. Also ich habe jetzt auch keine negativen Konsequenzen gehabt, aber ich hatte auch kein Geld dafür bekommen von Mercury. Ich glaube, nur ein oder zwei Hotelübernachtungen dort im Hotel war. Mein Freund, mein Schachfreund, der war doch damals Hoteldirektor in Braunschweig vom Mercure Hotel, deswegen konnte ich da halt so übernachten. Und das war so in Naturalien dann praktisch die Gegenleistung für die Bilder. Aber da gab es halt, weil ein Bild über diese Identifikation im Internet, gab es scheinbar so ein Tool, was so vergleichende Analysen gemacht hat und da war mein Bild halt dann in der Tat aufgetaucht. Ja. Und ansonsten, danach habe ich nie mehr was davon gehört. Und ja, Chessbase ist auch dann hingegangen, dass sie halt generell, ich glaube, so Berichten, die älter wie 3-4 Monate sind, die Fotos auch rausnehmen. Also einmal aus diesen lizenzrechtlichen Fragestellungen, die ich da ergeben können, aber auch, weil die Bilder halt viel Speicherplatz am Server benötigen, wenn da so ein Bild 500 Kilobyte groß ist oder so, wenn man dann die tausende Berichte auf der Webseite dann hat und dann pro Bericht 5 oder 10 Bilder drin sind, dann sind irgendwann die Serverspeicher voll und dann sagen die, ja, die Berichte, die irgendwie älter wie 3-4 Monate sind, die werden ja eh nicht mehr aktuell gelesen. Okay, über diese Suchfunktion kann man die noch finden.
Ja. Ich gucke da manchmal drauf, auf die Chessbase-Berichte und dann sieht man eben die Bilder nicht mehr, sondern nur so dieses allgemeine Chessbase-Logo. Das ist dann immer ein bisschen schade.
Weil es ist ja schade, aber es gibt zwei Gründe dafür, die ich gerade erläutert hatte. Für mich ein Stück weit damals nachvollziehbar, mittlerweile Speicherplatz, würde ich sagen, kann man durchaus überstreiten, weil bei den Speichergrößen, bei den Servern und die Speicherchips und SSD-Festplattenlaufwerke und so, die werden immer größer. Da dürfte das an sich vom Speicherplatz nicht mehr das Riesenthema sein, eigentlich.
Ein neues Bildformat, WebP heißt das, das verbraucht kaum Speicherplatz. Also.
Okay, ja, genau. Ich habe immer im Jetpack-Format, das müssen wir dann irgendwie umwandeln oder wie auch immer. Und aber sagt das Thema lizenzrechtlich, das mag vielleicht auch ein sehr guter Grund dann sein, wenn man sagt, ja, da hat halt der Fotograf seine Rechte dran und wenn wir das dann 10 Jahre hier nutzen bei unseren Berichten, dass das dann im Nachhinein vielleicht doch nicht so gut ist. Aber so ist es halt, genau.
Ja. Es gibt ja auch, weil du vorher Hübner gesprochen hast, da gibt es ja auch Bilder von ihm, wo so Mannschaftsbilder, wo er so mit Absicht zur Seite guckt. Ne? Alle anderen gucken den Fotografen an und er guckt zur Seite.
Okay, ja. Ja, okay. Also sowas habe ich bisher noch nicht so gravierend erlebt. Oder wenn ich irgendwie sehe, dass irgendwie jemand sich dann nicht so wohl fühlt, dann gehe ich da noch weiter und mache da keine Bilder mehr von dem. Also wenn, also es ist bisher vielleicht in den letzten 10 Jahren vielleicht ein oder zweimal vorgekommen. Also irgendwie ist es schon extrem selten. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, es ist jetzt doch von der Situation nicht gut, hier Fotos zu machen, dann geht man halt weiter und ja.
Ja.
Genau, und genau andere Schachmotive. Gerade so beim Kränke Open, das ist ein Riesenturnier, da gibt es so viele Motive. Genau.
Ja. Lass uns noch über die Schachbundesliga sprechen, vielleicht so in Sachen Schachnews, die hier ja auch immer geteilt werden. Die deutsche Meisterschaft ist entschieden, Schachclub Viernheim hat gewonnen und es gibt aber zwei Rückzüge. Schachfreunde Wolf Hagen, das war vorher schon bekannt. Und was mich persönlich auch sehr betroffen macht, weil ich für die immer Berichte geschrieben habe, die Schachfreunde Deitzesau.
War auch ein bisschen überrascht. Ich habe es also auch eben erst gesehen von der Stunde online, dass da die News rauskamen. Ja, schon schade, aber ja, ist halt auch eine Budgetfrage von der Schachbundesliga auch, was es so alles kostet, der Kostenapparat auch und Spielerkosten, Transfer und Reisekosten und Hotel, Unterkunft und Pipapo. Ja, ich sag mal so, vor 20 Jahren hatte ich noch so ein bisschen den Vergleich. Ich kannte hier bei uns im Ort, in der Maifeld, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Fußballverein. Die haben in der Bezirksliga Fußball gespielt, also relativ weit unten. Und da hat aber dann die Saison für die Trainer, die auch ein bisschen Geld bekommen haben und auch einzelne Spieler, hat dann die Saison irgendwie pro Jahr 30.000 Euro gekostet. Und damals war auch vor 20 Jahren, ist das ungefähr gewesen, wenn man so damals mit Trier so die Bundesligamannschaft so gesehen hat oder so, wenn man sieht, was so ein Großmeister für so einen Einsatz bekommt, von bis, kann man auch sagen, ich sag mal so mit diesem Budget von 30.000 Euro damals, hätte man, ich sag mal, auch eine Schachbundesligamannschaft, die irgendwo im letzten Drittel irgendwo mitspielt, schon mehr oder weniger halb durchfinanzieren können. So im Vergleich, also im Schach ist es dann wirklich schon eine Bundesligamannschaft in der stärksten Schachliga der Welt, die man finanziert. Und im Fußball in Deutschland ist es dann eine, sagen wir mal, eine Bezirksligamannschaft, wo es dann noch 7 und 8 Spielklassen drüber gibt. Wenn man mal so diesen Sport mal vergleicht oder was so bezahlt wird. Das war für mich mal so ein Vergleich zu sehen, dass im Schach, ich sag mal so die Top 10 oder die Top 20 der Welt, die können gut davon leben, aber so Top 50 dort oder Top 100, dann ist das Leben schon, ich glaube, sehr schwierig. Die müssen schon viel machen. Also sowohl Trainingsstunden geben oder halt Schachartikel schreiben, Partieanalysen einschicken, ja, Bücher schreiben, Schachbücher schreiben, wobei die Auflagen auch sehr niedrig sind. Also so ein Schachbuch hat so eine Auflage von vielleicht 5.000 Stück oder 10.000 Stück, wenn es hochkommt. Da kann man jetzt auch kein riesen Honorar mit verdienen, also kein Spiegel-Bestseller Autor werden, der irgendwie so 1 Million Bücher verkauft, weil im Schach völlig utopisch. Also sag mal, da war für mich immer der Vergleich zu sagen, okay, was kostet eine Schach-Bundesliga-Mannschaft im Vergleich zu einer Fußballmannschaft, die in der Bezirksliga spielt. Und das war halt für mich immer so ein Niveau. Das ist so ein bisschen der Stellenwert des Sports, des Fußballs und des Schachs in Deutschland.
Ja,
So ein Spiegelbild, was man vielleicht erkennen kann da, ne?
kann man halt nicht vergleichen. Es gibt dann, das Problem, glaube ich, ist auch, dass halt aus Sicht eines Sponsoren sich das Engagement in der Schachbundesliga nicht lohnt, weil der Werbewert, den man bekommt, halt zu gering bemessen ist, ne? Weil die Schachbundesliga ja in der Öffentlichkeit nicht so richtig viel Darstellung findet. Und man kann das, glaube ich, nur als finanzielle Liebhaberei machen, dass man halt sagt, okay, man hat einen persönlichen Bezug zu der Mannschaft und dann gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen, die das als Business sehen. Oder ich habe auch mal gehört, dass der Sponsor von Viernheim, diese Unternehmensberatung DeFine, dass die das machen, um auch aus dem Schachbereich Mitarbeiter zu rekrutieren. Ne?
Genau, das ist eine gute
Insofern
Idee,
ist es
ja.
dann wieder ist es
Clever,
quasi
Mart.
Recruiting-Kosten.
Ja, okay, ja.
Das ist eine Besonderheit dann auch. Ne? Und ansonsten sind es halt eher Mäzene, denke ich mal.
Ja, genau.
Na, ja, was haben wir noch? Die deutsche Seniorenmannschaft ist Weltmeister geworden, 65 plus Männer,
Mensch,
also
mitbekommen, okay.
unter dem Titel Lasker Gesellschaft oder also da tritt ja immer eine Mannschaft von der Emanuel Lasker Gesellschaft tritt für Deutschland an und die Frauen haben Silber geholt, auch in der Kategorie 65 plus. Das ist doch mal eine Ansage, oder?
Ja, das sehr gut, ja.
Ja, und jetzt wird ja
Naja.
auch diskutiert, ob so eine Seniorenweltmeisterschaft mal in Deutschland stattfindet. Hast du selber schon Erfahrung im Turniere ausrichten oder sowas? Ist das, hast du es
Nee.
auch mal gemacht?
Eigentlich gar nicht. Nee. Ich war mal Schiedsrichter bei einem Turnier im Einsatz, bin auch
Ah, ja.
ausgebildeter regionaler Schiedsrichter auch. Habe damals beim Heusenstamm Open, ich glaube, zweimal mitgemacht als Schiedsrichter. Okay, meine Lizenz werde ich auch immer verlängern, weil ich auch dann hier für meinen Heimatverein in der Eifel dann auch der Schiedsrichter dann bin für, wenn was wäre. Also für unsere Mannschaftskämpfe ist eigentlich kein Schiedsrichter erforderlich, aber wenn man schon so ein bisschen die Regeln kennt, ist schon nicht schlecht, dass ein Schiedsrichter im Verein ist. Nee, also richtig Turniere ausrichten, habe ich bisher keine Ambitionen gehegt und mich doch nicht so groß daran interessiert. Also Turniere ausrichten. Ich weiß, weil wie man gut Turniere ausrichtet, ja, wo die Tücken sind und was man falsch machen kann. Also da gab es vor 3 Jahren mal oder 4 Jahren mal in Frankfurt im Sommer mal ein Turnier. Das war wirklich ein Beispiel, wie man es komplett nicht machen soll, aber es wird jetzt noch nicht weiter ausführen. Das war so dann eher humorvoll, da haben wir uns echt kaputt gelacht, die Spiele untereinander auch, wie das so gelaufen ist. Das war so eine One-Man-Show und ja, das war wirklich, da habe ich echt im Kopf geschüttelt, krass, also wirklich perfekt. Das war wirklich Slapstick vom ersten bis zum letzten Tag an. Das war wirklich, also, da hätte man echt ein Buch drüber schreiben können. Aber ansonsten habe ich eher positive Erfahrung. Es gibt sehr viele gute Organisatoren, die es sehr, sehr gut machen, auch ja, mit der Technik und alles. Auch jetzt hier mit diesen Paarungssoftware-Themen, so mit Chess-Results und jetzt beim Euroschachturnier, da bin ich natürlich auch so ein bisschen als Schiedsrichter so und Zuschauer und Fotograf mit im Einsatz. Da haben wir uns bei anderen Schiedsrichter engagiert, die da auch dann die Paarung dann noch machen und die Software mitbringen und Notebook mitbringen. Aber ich weiß schon so ein bisschen, wo man drauf achten muss oder was halt möglich ist und was nicht möglich ist und habe ich schon so ein bisschen Gespür für, weil ich auch viele Turniere selbst gespielt habe seit 2005, viele Schach-Open mitgespielt und ja, sag, da habe ich schon so ein bisschen Erfahrung, wie man es machen kann, aber selbst Turnier organisieren habe ich kein Interesse oder keine Ambitionen zu, das zu
Ja,
machen.
ist dann nochmal was ganz anderes als Spieler und auf der anderen Seite als Organisator. Da gab es ja früher diesen Dirk Jordan, der immer diese deutsche Schachamateurmeisterschaft oder damals hieß es, glaube
Genau.
ich, anders gemacht hat. Da
Das
gab es
war
jetzt auch
immer
einen
super organisiert, genau.
Gerichtsvergleich mit
Und
dem.
ich fand ihn immer sehr seriös und immer sehr nett. Damals war auch so ein bisschen überrascht, wie das dann so ein bisschen gelaufen ist, da, dass der da mit den Hotels diese Vereinbarung getroffen hatte. Das war für mich auch, ja, ich will nicht sagen schockierend, aber ich war schon so ein bisschen, ja, hätte ich ihm jetzt nicht so zugetraut, ne? So ein bisschen diese, ich sag mal, kriminelle Energie, wenn man das vielleicht so unterstellt. Auf der anderen Seite, die Turniere waren immer super organisiert und alle Spieler waren glücklich. Deswegen hatte ich jetzt auch kein Gefühl gehabt, dass da irgendwo sich jemand bereichert hätte zu Lasten eines anderen. Ich hätte jetzt gesagt, ja, okay, die Schiedsrichter opfern auch ihre Freizeit und sind halt dort und haben viel Aufwand, viel Arbeit. Warum sollen die da kein Obolus für bekommen oder kein Geld für bekommen oder nicht ein Stück weit mit dran verdienen? Ich sag mal, wenn es jetzt offiziell gelaufen wäre über den Schachbund und das alles sauber geregelt wäre, hätte ich da gar nichts dagegen gehabt. Deswegen, also von daher, dass das so bei ihm dann gelaufen ist, ja, sehr schade. Gut, dann die Nachfolger haben es natürlich auch sehr gut gemacht. Die Sandra Schmidt jetzt alleine, dann. Genau, ich habe auch dann den Verlust ihres Lebensgefährten auch dann schockiert miterleben müssen, weil den kannte ich auch ganz gut, ihren Partner. Ja, die Turnierserie hat sich halt gut etabliert, ist auch stark gewachsen die letzten Jahre, doch überraschenderweise wirklich so super gelaufen und wird gut fortgeführt und alles. Und es ja, ist ein sehr beliebtes Turnier. Ich habe es auch früher sehr oft mitgespielt. Ich habe auch den, glaub, silbernen Springer bekommen für die 25. Teilnahme, wobei die letzten 3, 4 Jahre war es so. Da habe ich halt immer sehr viel Elo verloren. Ich sag mal, die 50 oder 100 Elo-Punkte, die ich in der luxemburgischen und belgischen Liga gewonnen habe, die habe ich bei 3 oder 4 Amateurschachturnieren der Sesam verloren. Also es gibt Saisons, habe ich dann 3 oder 4 Turniere gespielt und 50 Elo verloren eingestellt. Deswegen habe ich da eher so ein bisschen die letzten Jahre eher so ein bisschen rein spielerisch bezogen auf mich eher negative Erfahrungen. Aber ich sag mal, so vor 10, 15 Jahren habe ich auch schon mal in Vorrunden in Gruppe C den dritten oder vierten Platz geholt oder so 2, 3, 4 Mal. Da habe ich auch gute Erinnerungen dran. Aber damals habe ich auch dann irgendwie scheinbar einen guten Lauf gehabt und besser gespielt. Und ja, die letzten Jahre habe ich halt hier und da eher ein bisschen Pech gehabt oder halt eher schlecht gespielt. Und genau, habe ich halt eher Elo verloren. Aber nee, wie gesagt, der Jordan hat das super organisiert damals immer. Ja, ich glaube, ist jetzt irgendwie ein Vergleich rausgelaufen, ne? Wurde geschlossen, irgendwie Vergleich oder es irgendwie eingestellt werden soll. Ja, dann ist es halt so. Von
Ja,
daher, das war für mich nicht so ein Riesenthema, wo ich eher ein Thema hatte, war mit der Aktion mit dem Deutschen Schachbund, mit dem Herrn Fenner damals wieder aufgetaucht ist. Dann, der kam ja aus Amerika, der Professor, und den habe ich mal persönlich getroffen, wie der in Erfurt war bei dem Turnier, also auch schon viele Jahre her. Und dann wurde er so als neuer, starker Mann so im Schachbund so mit vorgestellt oder er hat sich auch selbst so vorgestellt. Und damals hatte ich schon irgendwie so ein komisches Bauchgefühl. Ich habe so irgendwie so einen siebten Sinn, so ein komisches Bauchgefühl. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich, ja, okay. Und dann kam dann so 3, 4 Jahre später dieser Skandal, ne, wo dann die Kasse des Schachbundes drunter gelitten hatte, wo er dann, glaube ich, mitverantwortlich dann war. Dann hat sich mein siebter Sinn so ein bisschen bestätigt gefühlt, wo ich irgendwie so ein komisches Bauchgefühl hatte, aber was sich nicht so richtig offenbarte bei mir. Also genauso mit Wirecard, da habe ich vor, ich glaube, 7, 8 Jahren oder wann war das irgendwie, Wirecard, mal immer mal gehört, ja, hier DAX-Konzern und größer als die Commerzbank von der Marktkapitalisierung her. Da hatte ich auch so ein komisches Bauchgefühl. Ich denke, ja, sagt mir irgendwie nichts oder kann ich nichts mit anfangen. Hab aber immer gedacht, ja, irgendwas ist da faul oder so. Und dann so 3 Jahre später kam dann dieser Riesencrash. Also ich habe da irgendwie so einen siebten Sinn für entwickelt, schon seit frühester Kindheit irgendwie so ein bisschen so Menschenkenntnis oder Gespür für so Sachen zu haben, wo ich irgendwie so, ja, wo denke, ja, irgendwo ist da was im Busch oder irgendwo ist ein Haken oder irgendwas ist da faul oder so. Und das hat sich bei Wirecard genauso bestätigt wie mit dem Herrn Fenner, wie ich den das erste Mal getroffen habe, habe ich auch gedacht, ja, ist der jetzt vertrauenswürdig oder wird man ihm jetzt einen Kredit geben? Damals war ich ja Firmenkundenbetreuer, dachte ich, ja, wenn einer sich so gut verkauft, so toll gekleidet ist und so der Verkäufertyp ist, da bin ich dreimal vorsichtig. Und ja.
Ja, ist ja, also das Bauchgefühl ist interessant, das sagt ja auch der Stefan Kindermann in seinen Business-Vorträgen immer, ne? Dass man denkt, der Schachspieler, der kalkuliert nur, aber er hat ja auch ein Gefühl irgendwie, ne? Und er sagt immer, dass das Kalkulatorische, das Analytische mit dem Gefühl zu kombinieren, dass das sowohl im Schach als auch im Business eine wichtige Fähigkeit ist und den Erfolg letztlich das ausmacht. Ja, apropos Deutscher Schachbund, das gibt ja jetzt nicht nur diesen kleinen Geldsegen durch den Vergleich mit Jordan, sondern es gibt jetzt im Juni auch einen, nee, im Mai noch einen Kongress des Deutschen Schachbundes, wo es einen Abwahlantrag das zu Lasten des aktuellen Präsidiums gibt, und zwar nicht nur der Präsidentin, sondern alle 4 Mitglieder sollen möglicherweise vielleicht abgewählt werden. Und bisher gibt es, glaube ich, noch keinen offiziellen Bewerber, aber so inoffiziell gibt es den Richard Lutz, den Ex-Bahnchef.
Okay, ja.
Ich weiß nicht, ob das publik ist, was er für ein Team noch präsentiert, aber es ist ja davon auszugehen, dass er da nicht alleine ins Rennen geht, sondern schon eine Mannschaft hat. Was hast du für einen Eindruck, wo geht's hin an der Führung des deutschen Schaches? Oder wie wird dieser Kongress
verlaufen? Da bin ich absolut neutral und habe da irgendwie gar keine Meinung zu, gar kein gewisses Bild zu. Ja, zu den bisherigen Personen kann ich jetzt auch raus sagen, gut, ich kenne jetzt die Ingrid Lauterbach persönlich ganz klein bisschen, die habe ich ein paar Mal getroffen, wo sie auch dann mal vor Ort dann war. Ich glaube, sie war mal Schiedsrichterin in Bad Wildungen bei dem Turnier mal von der DSM, da habe ich mich mal kurz mit ihr unterhalten. Und den Klaus Bischoff, den kenne ich deutlich besser, den habe ich ein paar Mal getroffen, wie er als Großmeister in Bad Wildungen beim Turnier auch als Analyse-Großmeister angestellt war. Ich hatte den auch ein, zweimal, glaube ich, mit von Bad Wildungen mit dem Auto nach Frankfurt angenommen, hat man da natürlich während der langen Autofahrt viel Gelegenheit, sich zu unterhalten. Da habe ich einen sehr guten Eindruck von den beiden, gut bei ihr. Sie hat halt in der Deutschen Bank da lange gearbeitet und entsprechend Führungsstile kennengelernt und selbst auch entsprechend einen Führungsstil wahrscheinlich entwickelt, der vielleicht so straightforward bei dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut ankommt, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das soweit ist. Ja, deswegen zu den Personen, da habe ich jetzt kein richtiges Bild, so, wo es ein bisschen eher Bedenken hätte, wäre, ich glaube, da war ja vor ein paar Jahren mal so, dass, ich glaube, dieser russischstämmige oder kasachischstämmige oder wie war das, der, ich glaube, Weinstein hieß, der wollte mal Präsident werden, ne?
Rosenstein,
genau. Der hätte eher so ein bisschen, wo man die Leute nicht persönlich kennt und denkt, was steckt dahinter, geht es nur ums Geld oder wenn so ein Verband dann gekapert werden würde, dort irgendwie, also früher war es dann Fußball so mit den russischen Oligarchen, die in England die ganzen Vereine aufgekauft haben, das würde ich mir jetzt für den Deutschen Schachbund nicht wünschen. Klar, Sponsorengeld ist immer gut, aber das soll schon irgendwie noch Vereinsstrukturen sein und für die Vereine förderlich sein. Ja, da habe ich jetzt auch keine großen Präferenzen. Wo ich mich jetzt eher so ein bisschen gewundert hatte, war, das, was heißt gewundert? Ja, es mag eine Generationenfrage sein, Übertragung auch. Und wenn der Preis auch stimmt, dass die Firma Chessbase dann veräußert wurde an diesen schachbegeisterten Investor aus Kasachstan, glaube ich, war das. Da stelle ich mir schon die Frage, wie es mit Chessbase dann weitergeht in Zukunft. Ob es da die Synergien dann gibt, so was die Softwareprogrammierung, Technik und so angeht und auch wie es hier mit dieser Nachrichtenseite weitergeht auch und mit der Kundenbetreuung und dann wie es mit dem Büro in Hamburg dann weitergeht, da macht man sich schon so ein bisschen Gedanken, wenn der eine oder andere dann doch schon etwas älter in den Ruhestand geht irgendwann und ja, da stellt mich schon die Frage, wie es mit diesem deutschen Start-up oder zumindest wird so, kann man es vielleicht so beurteilen, ich war vor vielen Jahren mal in Hamburg, habe mir das mal angeschaut, vor Ort ist wirklich so eine kleine Truppe, irgendwie so 15, 20 Leute, die arbeiten wirklich so wie so ein Start-up, aber halt nicht die ersten 1, 2, 3, 4 Jahre lang, sondern seit 1985 bis heute so, ne? Die arbeiten halt so dynamisch, agil, kleine Truppe, man duzt sich und ja, agil und in der Schachwelt super verankert und so. Ja, und jetzt ist halt da dieser Investor aus Kasachstan gebürtig oder so und übernimmt dann entsprechend das Unternehmen. Ja, habe ich auch bisher noch so keine abschließende Meinung zu. Man muss sich halt dann engagieren, ob meine Berichte dann in Zukunft weiter gewünscht sind, weiß ich nicht. Ich denke schon im Moment, wenn ich dann was anderes hören würde von Hamburg, dann ja, wäre es halt dann so. Aber mal schauen, wenn es so weitergeht, wäre super. Von daher bin ich auch relativ offen.
Ja, mir fehlen da auch die Insights. Ich habe nur über ein paar Ecken gehört, dass die Mitarbeiter wohl überwiegend sagen, oder einige zumindest sagen, überwiegend weiß ich nicht, aber einige sagen, dass sie froh sind, dass das investiert wird.
Ah, okay. Aber, ja, okay, macht da Sinn.
Man muss natürlich schauen, was das für den Standort heißt, was das auch für die, für die News-Seite. Ich nutze es auch vor allem tatsächlich für News, ne? Also die Software, ich habe die Software nicht, aber für Schachnachrichten, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, fand ich es eine hervorragende Seite oder finde ich es immer noch.
Ja, aber es ist nach wie vor noch die am meisten gelesene deutschsprachige Schachnachrichtenseite. Ne? Sag mal, gibt ja immer wieder mit diesem Schachticker gab es ja mal die Seite oder Perlen vom Bodensee, mal ist auch interessant, ich gucke, aber da ist nur sporadisch mal rein, nicht jeden Tag. Bei Chessbase gucke ich schon noch so fast jeden Tag rein oder zwei, dreimal die Woche mindestens. Oder wenn ich einen Eigenbericht eingeschickt habe, dann gucke ich jeden Tag rein, wann er veröffentlicht wird, dann schon. Nee, aber so andere Schachnachrichtenseiten gucke ich relativ wenig rein. Also wie gesagt, Perlen vom Bodensee ab und zu, wenn über Facebook ein was berichtet wird, dann klicke ich auf den Link und lese dann am Smartphone Sachen und ja, aber ich versuche halt immer eher neutral zu berichten oder eher mal neutral sachlich zu schreiben. Also dass ich da keinem groß auf den Schlips trete, wobei bei Perlen vom Bodensee, das ist ja dann doch so eher investigativ Journalismus und dann auch die bisschen Kommentare drunter, wo dann auch eher schmutzige Wäsche gewaschen wird, entweder im Artikel oder unter dem Artikel oder wie auch immer. Und das ist nicht so ganz so meine Art, wo ich dann da irgendwie andere Leute in den Dreck ziehen möchte oder so. Das ist nicht meine Art, aber das wird aber da schon mal hier oder da vielleicht so ein bisschen gemacht oder provokativ oder es werden Sachen, Skandale aufgedeckt oder so. Mag vielleicht was dran sein hier oder da, aber da habe ich irgendwie kein Interesse dran, da groß mit rumzurühren. Also ich bin ja eher so der sachliche Turnierberichter, der hat dann gesagt, so sind die Ergebnisse, berichte auch mal wahrheitsgemäß. Ne? Und wenn da wirklich auch ein Vorgang war, wo ich sag mal, ein Spieler vielleicht dann sich ein Stück weit vielleicht falsch dargestellt fühlt, kann ich immer sagen, nee, das war aber so, das war wahrheitsgemäß so, das ist unter Zeugen, das ist so und so vorgefallen und also ich schreibe dann wirklich nur die Dinge, die wirklich auch so gewesen sind. Also da wird nichts dazu fantasiert oder nichts weggelassen, sondern wenn ich da was Relevantes, was Spannendes, Interessantes fand, dann wird das dann so auch so, wenn ich das für relevant halte, geschrieben und dann ist das okay. Ich hatte auch bisher noch nie irgendwie eine Anfrage, dass mich einer angeschrieben hätte und gesagt, hier bitte löschen oder bitte rausnehmen oder so, das nicht. Nur bei so, ich sag mal, Typos, Tippfehlern oder redaktionellen Anmerkungen, wenn da irgendwie eine Kleinigkeit falsch im Artikel war, dann schreibe ich schon mal eine Mail an Chessbase und sage, hier, da war ein Tippfehler drin oder war das drin, was falsch, vielleicht falsch geschrieben war, Name falsch geschrieben war oder so. Das wird dann geändert, aber ich sag mal so rein inhaltlich gesehen, habe ich da bisher noch keine Probleme gehabt die letzten 20 Jahre. Deswegen, ja, von daher, wie gesagt, bei Perlen vom Bodensee, ja, die sind schon so ein bisschen vielleicht eher reißerisch, schon mal die Artikel oder eher provokant oder die Überschriften schon eher ja, ist halt so die Art von dem Autor, wie er so schreibt. Ist halt vielleicht auch, mag auch beliebt sein, wenn man das so oder so schreibt, aber ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, wenn er nur über schmutzige Wäsche geschrieben wird. Das ist, glaube ich, nicht zielführend, wenn man das ausschließlich macht. No.
Ja, also gebe ich dir zum in großen Teilen recht. Andererseits, er ist halt auch einer, der Stellung nimmt. Ne? Also wenn er
das
sieht,
klar.
Da gibt es einen
Missstand. Der kritische Kommentator, klar.
Dann benennt er ihn und an der einen oder anderen Stelle ist dieser Finger in die Wunde vielleicht.
Der Bewirksam vielleicht, Bitwaffe oder der letzte Anschlupfer, der schon mal gebraucht wird. Ja, mag ja, vielleicht.
Und die schmutzige Wäsche gibt es dann meistens eher in den Kommentaren drunter,
wenn die
Protagonisten sich beschimpfen.
Sag mal so für die Stimmung, wie heißt dieser viele Spruch, gehen es ohne Summus, wir sind eine Familie. Sind diese vielen Kommentare oder diese Gefechte, die da ausgetragen werden in der Öffentlichkeit, glaube ich, nicht so zielführend. Also,
das ist richtig.
Wenn es Probleme gibt, kann man die intern regeln, untereinander regeln und sprechen und dann ist gut und irgendwann ist es immer gut und dann soll man es auch sich bei sich bewenden lassen. Aber wenn dann so Sachen über Jahre und Jahrzehnte immer wieder aufgewärmt werden und immer wieder, ist auch schwierig. Ja. Von daher, ja.
Genau, wir sollten uns alle
Schachspieler sind manchmal schwierig, sind schon spezielle Charaktere.
Ja.
Ich erinnere sehr viele persönlich, viele Storys und viele persönlich auch über Jahre, Jahrzehnte mittlerweile auch. Bin in so einer deutschen Schachszene, kenne mich mittlerweile auch relativ viele. Ich werde hier und da mal angesprochen. Da denken sie immer, woher kennst du den? Aber die kennen mich eigentlich nur von den Chessbase-Berichten her oder so. Da haben wir ein Foto gesehen oder so. Aber wie gesagt, mittlerweile in Luxemburg kenne ich natürlich viele. In Belgien, so hier im deutschsprachigen Bereich, kenne ich mittlerweile viele. Und so in Deutschland in der Schachszene auch. Viele Turnierveranstalter oder viele Spieler auch. Oder durch meine Spieler bei der DESAM. Habe ich so viele Gegner gehabt, ja, dann kennt man sie vom Sehen her so ein bisschen, ja, ist halt doch eine große Familie und in dieser großen Familie sollte man schon vernünftig miteinander umgehen, das ist, glaube ich, am wichtigsten, also leben und leben lassen, ist, glaube ich, da ganz angebracht, ne.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort und du wirst auch bei mir irgendwie immer dunkler, also bevor du ganz verschwindest,
ich könnte das Licht mal anmachen, aber ein bisschen heller, genau, sieht man mich auch ein bisschen heller, aber ja, ich bin ja beim Kellerraum. Die Sonne ist langsam ganz weg, genau, in meinem Homeoffice-Keller um eine Eifel. Genau, mit Brille, sieht man mich nochmal mit Foto.
Dann genau. Vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Ich gebe dir gleich noch das Schlusswort. Ich wollte nur noch kurz den Abbinder machen. Also danke nochmal an dich, dass du das so spontan genutzt hast. Ich habe noch 2 oder 3 Veranstaltungshinweise, ich muss gerade mal blättern. Vom 14. bis, erstmal nächste Woche findet der Schachtalk hoffentlich mit Hanna-Marie Kleck statt und ich werde auch rechtzeitig vorher nochmal mit ihr Kontakt aufnehmen, dass es auch wirklich klappt, also eine deutsche Nationalspielerin, Hanna-Marie Kleck. Dann vom 14. bis zum 18.05. offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft als Turniertipp, ist auch Teil der Chess Tigers Gold-Serie. Und dann vom 19. bis zum 21. Juni in Wiesbaden gibt es die DSJ-Akademie. Und da wird es auch von mir einen Vortrag einen Workshop vielmehr zum Thema Podcast geben. Da werden wir also einen Schach-Podcast gründen und Folgen aufnehmen und veröffentlichen innerhalb dieser DSJ-Akademie. Also wer schon immer mal einen Schach-Podcast machen wollte oder lernen möchte, wie das geht, der ist herzlich eingeladen, auf der Seite der Deutschen Schachjugend sich da anzumelden. So, Gerd, jetzt kriegst du noch das Schlusswort. Willst du noch loswerden?
Sehr schade, dass der eigentliche Protagonist nicht da war. Ich hätte ihm natürlich gerne zugehört und noch vielleicht was lernen wollen können. Aber ja, ist halt so. Vielleicht gibt es eine andere Gelegenheit, dass er dann dazu kommt. Ja, dann war schon heute spontan der Lückenfüller sozusagen. Ne? Ich hoffe, dass es dann doch dem einen oder anderen gefallen hat. Und ich denke, dem einen oder anderen werde ich dann hier oder da in der Turnierszene auch in Zukunft dann noch begegnen weiterhin. Und ich versuche dann weiter tolle Fotos zu machen. Und ich werde auch immer wieder angesprochen für die Testbestberichte. Die kommen scheinbar doch mehr oder weniger überwiegend gut an. Von daher bin ich dann doch ein bisschen bestätigt, dass das, was ich so mache, aus Idealismus, wirklich dann auch Idealismus, da noch ankommt bei in der Schachszene und nicht für die Katze oder für ganz umsonst ist, sondern schon irgendwo auch eine Wertschätzung erfährt durch die Leserschaft in Deutschland, von daher, oder in ganz Europa, also internationale Artikel natürlich auch, die auf Englisch zum Teil veröffentlicht sind. Aus der Euro-Chess-Community gibt es auch mal positive Rückmeldungen, von daher, mir alles gut. Von daher, ja, man sieht sich irgendwo in der Schachwelt. Die Schachwelt ist sehr klein und man trifft sich immer regelmäßig öfters dort.
Genau. Ja, und wer beiträgt irgendwie, der ist immer willkommen. Und das machst du mit deinen Berichten und auch mit deinen Fotos. Und wie gesagt, schick mir gerne im Nachgang mal einen Link auf über WeTransfer oder so. Mhm. Und dann werde ich dann einen schönen Blogartikel machen mit den besten Bildern von Gerd Danzig.
Oh, das wäre schön. Also, das wäre natürlich toll. Dann kannst du mir auf jeden Fall mal den Link mal schicken. Genau. Prima. Dann schau mal so. Dann schönen Abend. Mach's gut, ne?
Einen schönen Abend an alle da draußen. Ne? Und danke. An dich auch. Bis demnächst.
Danke.
Tschüss. Tschö. Tschö. So. Okay.